Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Was ich dann schon auch so geil fände, wären, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Bing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ja Mensch, Mauli, neues Jahr, neues Glück.
Da sind wir wieder.
Aber mal wieder mit so einer richtigen Sendung, nicht so in diesem Livestream.
Ja, das war auch interessant irgendwie, ne?
Obwohl mir hat das mit diesem Livestream eigentlich ganz gut Spaß gemacht und vor allem geht so eine Stunde relativ schnell vorbei.
Das war echt krass. Das ist ja sowieso beim Schneiden immer der große Spaß. Dass man da ein bisschen rauskürzen kann, dass alles in allem dann doch weniger ist als aufgenommen. Aber bei einer Live-Stunde, da ist halt eine Stunde, ne? Da ist nicht viel mit, oh, jetzt können wir noch die Rubrik schnell reinziehen und jetzt machen wir noch schnell ein Zitate-Raten. Und das ist dann vorbei.
Aber es war dann so on the flow, on the go. Wie war der Blond-Stream eigentlich?
Mega.
Ja?
Die haben so eine Universitätsprüfung abgelegt mit Freiwillig, ich weiß gar nicht, wie die da reingekommen sind, in die Blondinators, in die Blondiversity.
Aha.
Die haben im Hintergrund auf so einem riesigen Screen so 5x8 oder so Bildschirme gehabt mit Leuten, die einfach vor ihrer Webcam zu Hause tanzen und die so eine Choreo alle einstudiert haben. Keine Ahnung wie, aber es war auf jeden Fall ein Spektakel.
Okay, und wo war dieser Livestream? Wo hat der stattgefunden?
Im Club, ich schätze im Atomino oder in irgendeinem, oder wahrscheinlich ein bisschen größer als Atomino. Oder Atomino.
Atomino? Geil, geil. Wie hast du es gerade ausgesprochen? Atomino. Geil. Ja, ich kenne es nur als Atomino.
Geil, aber ich bin auch mit den Einheimischen unterwegs. Die haben mich da in die Kultur eingewiesen. Und Atomino, das sage ich wirklich mit Touris.
Atomino sagen nur Touris. Ja. Aber gut, und das Ganze wurde dann auf YouTube live übertragen, oder was?
Ja.
Ah, okay. Genau. Alles klar.
Es waren auch tatsächlich Wochis im Stream, die gesagt haben, Blondinators und Wochis, ein Team für immer. So sieht's aus.
Ah, okay. Ja, das war ja auch hervorragende Cross-Promotion von Özke Schmözke zu uns.
Mit weichem Z übrigens.
Ja, ich weiß, Özke.
Weiß man, oder?
Ja.
Wenn man Duolingo türkisch mal ein paar Wochen auf dem Handy hat.
Tatsächlich. Und dass es irgendwas mit Freiheit zu tun hat.
Ja, das ist doch dann, besser geht's doch gar nicht. Besser passt, könnte es doch gar nicht.
Genau.
Ja, es war wirklich ein sehr streamreicher Nachmittag letzte Woche. An alle, die es verpasst haben, schade. Aber dafür sind wir ja jetzt hier.
Was ich nicht ganz verstehe, ist, wenn man auf YouTube live gehen kann, wozu braucht man dann eigentlich Twitch mit dieser Konsole, wo man 15.000 Sachen einstellen kann, sodass es kein Mensch versteht, nicht mal wir.
Du kannst ja über YouTube direkt live gehen, also du brauchst einfach so eine Kamera anstellen und dann, oh, das überträgt jetzt ins Internet, was vor meiner Kamera passiert.
Du brauchst aber eine gewisse Followerzahl, glaube ich. Ich glaube, das geht erst ab 1.000.
Das kann sein. Common Live hat nicht geklappt, letzte Mal, sagst du?
Doch. Okay. Klar. Da sind wir ja mittlerweile, ach ja, ich bitte dich. Also ich meine, ich könnte auf allen meinen Kanälen live gehen.
Oh, entschuldige bitte. du brauchst diese Streamlabs nicht für YouTube, aber du kannst dir halt voll die verrückten Oberflächen bauen und auch so Funktionen integrieren, die jetzt nicht einfach so klappen, wenn du dich nur vor die Kamera setzt. Und ja.
Bist du eigentlich bei Twitch unterwegs? Also, weil ich nutze Twitch ja überhaupt nicht.
Ich habe mir damals die App geholt, als wir das mal kurz vorhatten, ob wir ein, zwei Folgen mal über Twitch machen.
Genau.
Und seitdem gehe ich da alle Jubeljahre mal rauf und gucke, ob gerade irgendwer Riesiges online ist und ist dann meistens nicht. Und denke ich mir, ja gut. Also die meisten Twitch-Zusammenschnitte sehe ich dann auf YouTube von Leuten, die so die Highlights rausgeschnitten haben aus dem 5-Stunden-Timbaland-Stream. Zeigen die dann die 20 Minuten, wo er wirklich was Geiles gesagt hat oder irgendein Beat gebaut hat oder ja, irgendeinen jungen Producer entdeckt hat und abfeiert.
Ich habe auch gehört, dass die Userzahlen gar nicht so wahnsinnig hoch sind. Also, dass wir jetzt mit unserer Instagram-Live-Session von letzter Woche irgendwie mit 300 Zuschauern und 300 Zuhörerinnen eigentlich richtig, richtig gut dabei gewesen wären.
Auf Twitch hätten wir mit der gleichen Followerzahl jetzt ein Einfamilienhaus verdient, wahrscheinlich.
Einfach so, weil die Twitch-Company dann einfach so, 300 Zuhörerinnen, geil.
Schick mir ein paar Bots Geld spenden. Los.
Übrigens, ich meine, das ist ja wirklich jetzt diese Woche hochaktuell, wie dieses Kill the Media und oder Murder the Media ja ins Real Life übergeschwappt ist mit dieser Kapitolerstürmung. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, das wir in dieser Woche stark.
Also, ich wollte eigentlich nur darüber reden, ob Asche Tschetschen ist oder nicht. Ich wollte über nichts anderes
reden. Darüber sollten wir natürlich auch sehr, sehr ausführlich reden, weil das ist halt auch eine Mega-Geschichte. Also die mir eigentlich im Herzen auch so ein bisschen wehtut, weil es da um irgendwie den Aufbau von irgendwie gewissen Identitäten geht und dann wird es verteidigt, dann wird es so bloßgestellt und als halt das irgendwie ein wahnsinnig großer Skandal, wenn man irgendwie seine Herkunft faked. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, warum faked man dann vielleicht auch seine Herkunft? Also was für große Identitätsstörungen hat man dann selber? Und wie traurig das ist, dass man eigentlich seine Identität... Aber gut, das ist ein eigenes Thema. Würde ich sagen, machen wir jetzt einfach auch mal den Trenner und machen die Themen der Woche, oder?
Die Themen der Woche.
Also was mich heute wirklich ein bisschen schockiert hat, ich habe heute noch so eine Menge Videos mir angeguckt, die es bei Spiegel Online gibt. Und da gab es eine Szene, wo so eine Presse-Area gestürmt wurde von den Leuten. Also irgendwie, es gab diese Demonstration und dann wurden so Hamburger Gitter aufgebaut, ja. Halt eben. Und dahinter gab es so eine Art Pressecamp, wo alle möglichen Kamerateams irgendwie sich versammelt hatten, um dann ihre Aufsager zu machen, also so einen abgetrennten Bereich zu haben. Und der wurde halt von diesen Demonstrierenden dann überrannt und die haben halt richtig dieses Kamera-Equipment zerstört. Da sind auf diesen Kameras rumgesprungen, irgendwie wahrscheinlich Sende-Equipment für mehrere Millionen Dollar zerstört und sind halt eben auch diese Pressevertreter so richtig angegangen und das lässt sich natürlich dann auch wiederum auf die Ansprache von Donald Trump zurückführen, der ja kurz vorher noch zu seinen Anhängerinnen gesprochen hat und da auch wieder gesagt hat, hey, wir lassen uns diese Wahl von den Fake-Medias nicht nehmen und geht hin und zerstört die und die werden dafür bezahlen. Und dann hat er sie ja losgeschickt, irgendwie um zu diesem Kapitol zu gehen. Natürlich nicht, um reinzugehen. Davon hat er sich ja dann am Ende distanziert. Die neuesten Gerüchte, die ja in diesem rechten Lager gestreut werden, ist, dass die Antifa das durchgeführt hätte letzten Endes. Ich weiß nicht, hast du das noch mitbekommen?
Ich habe original nichts mitbekommen, außer, also selbst die Ansprache von Donald Trump war mir gerade neu. Ich finde das ganz schön, dass du das aufarbeitest für mich. Ich habe wirklich nur mitbekommen, oh, da sind Leute im Kapitol, oh, dieser eine Typ läuft mit dem Rednerpult rum. Ah, Classic, jetzt machen wir alle Memes darüber. Also mehr habe ich...
Gut, also zusammengefasst ist, Donald Trump hat eine Rallye veranstaltet, irgendwie in der Nähe des Kapitols und hat dann seine Anhängerinnen aufgefordert, in das Kapitol zu gehen, wo gerade eine Sitzung stattfinden sollte, wo Joe Biden als nächster gewählter US-Präsident bestätigt werden sollte. Mhm. Auf jeden Fall fand im Senat allerdings die entscheidende Sitzung statt und da hat Donald Trump seine Anhängerinnen aufgefordert, da hinzugehen, um im Parlament dagegen zu protestieren, dass er als Präsident nicht bestätigt worden ist. Und diese Sitzung wurde dann auch unterbrochen und diese Anhängerinnen sind eben in das Parlamentsgebäude eingedrungen und haben dann auch Büros verwüstet. Mhm, also sie waren wirklich überall, haben Akten rausgezogen, haben Briefe mitgenommen, haben sich halt dann auf diese Schreibtische gesetzt oder an diese Schreibtische gesetzt, haben dann dort Fotos gemacht und so weiter und so fort. Und das große Ding eigentlich an dieser Sache ist, was auch in mehreren Memes dann halt eben aufgearbeitet wurde oder wo sich dann auch diese gesamte Hip-Hop-Szene zu Wort gemeldet hat, war, dass während der Black Lives Matter-Proteste im Sommer in Washington eben auch die Leute zum Kapitol gezogen sind. Da wurde die Nationalgarde aufgefahren. Das Kapitol war, ja, das war also riesig militarisiert. Das war alles geschützt. Und hier standen jetzt einfach so ein paar Fahrradpolizisten davor und haben versucht, diesen Mob da abzuhalten. Wobei es dann eben auch zu so Verbrüderungsszenen kam, wie diese Leute, die da halt reingestürmt sind, eben mit diesen Sicherheitsbeamten dann auch noch gemeinsame Selfies gemacht haben und so weiter und so fort. Also einer der besten Kommentare, die ich gefunden habe, war dazu, wie ihr seid erstaunt, dass die Polizei da nicht eingegriffen hat. Naja, gut, seid ihr auch erstaunt, dass Miley Cyrus nicht zu finden ist, wenn Hannah auf der Bühne steht?
Das habe ich auch gelesen.
Und so ähnlich ist es natürlich dann auch. Das ist die Blue Lives Matter Bewegung.
Ja, ich meine, die haben auch alle Facebook, die kriegen auch alle irgendwelche geilen geführten Fakten angezeigt und haben dann eine ähnliche Gesinnung, klar.
Ja, also es ist ja jetzt mittlerweile so, dass die großen Plattformen da wirklich mehr oder weniger einschreiten. Twitter hat Donald Trumps Twitter-Account gesperrt.
Wirklich?
Dauerhaft.
Echt?
Ja, suspended.
Oh, schön.
Er ist suspended, aber mittlerweile gibt es halt eben so ähnlich wie Twitch jede Menge andere Plattformen, die sich da halt einen Scheiß drum kümmern. Ja, also ich finde halt einfach, also man ist ja angesichts dieser Bilder halt auch relativ machtlos. Das ist so ähnlich wie irgendwie so, okay, also die Reichsbürger stürmen jetzt irgendwie auf diesen Reichstag zu und irgendwo ist mir dieser Reichstag halt eben auch so wahnsinnig unwichtig und man denkt sich dann so, ey, was habe ich denn eigentlich mit dieser Scheiße zu tun? Aber im Endeffekt, naja, klar, also, weißt du, so, stelle ich mich jetzt an die Seite der Polizei,
ich verstehe schon.
Um dann irgendwie so den Reichstag zu schützen, aber...
Eigentlich könntest du der sich freuende Dritte sein, wenn es nicht alles irgendwie...
Das so hat Cardi B zum Beispiel gesagt, hey, so, ey, that's not our business. Wenn die Polizei sich mit diesen rechten Trump-Anhängern schlägt, dann sitzen wir daneben und gucken zu und freuen uns darüber. Hm. Ja? Aber die zerlegen sich ja nicht. Also das ist ja wirklich kein richtiger Kampf. Ja? Die fassen die ja mit Samthandschuhen an. Also ich meine, ja, das ist so mehr oder weniger so, hey, aber macht jetzt mal hier nichts kaputt und das sind ja die Werte oder die Bauten unserer
Urväter,
unserer Geschichte und jetzt bitte aber nicht hier was kaputt machen. Mhm. Obwohl eigentlich, also haben sie jetzt auch nicht irgendwie besonders eingeschränkt. Aber das ist dann so der Skandal. Oh Gott, also die haben diese heiligen Hallen und die haben unsere Monumente entweiht und so weiter. Und diese Diskussion, die finde ich ja total lächerlich. Aber auf der anderen Seite, das ist der Kampf gegen den Faschismus. Na, das sind ja richtige Faschisten auf der Straße, die dann auch noch, und das ist ja das Unbegreifliche, von irgendwelchen Multimillionären aufgehetzt werden. Also ich habe auch diese Ansprache von diesem Donald Trump Jr. gesehen, der hetzt normale Geringverdiener auf für seinen Multimillionen-Dollar-Vater, für sein Multimillionen-Dollar-Imperium irgendwie auf die Straße zu gehen und sich möglich...
Wie dieser Elfjährige?
Nein, das ist ein älterer. Donald Trump Jr. ist irgendwie so Mitte 30 oder sieht so aus. Also so ein eloquenter, der sieht ja aus wie so ein Trainer. Ja, wie so ein Motivationstrainer. So bewegt er sich da auch auf der Bühne.
Weißt du, was ich mir gedacht habe, als ich diese Szenen gesehen habe? So, zum Beispiel der Prager Fenstersturz, ja? Mhm. War das nicht genau sowas?
Ja, wahrscheinlich.
Und das ist so mega in die Geschichte eingegangen. Und heute ist es einfach so, ja, haben wir jetzt alle einmal auf Twitter geteilt. Ja, ist okay, komm.
Ja, ich weiß nicht. Also die sehen dann natürlich irgendwie diese symbolischen Bilder drin und rufen ja schon zum nächsten Marsch auf. Also am 20. Januar ist ja dann die Inauguration oder wie das heißt, also die Amtseinführung des US-Präsidenten.
Ja.
Und da haben die dann zum One Million Militia Marsch aufgerufen, dass halt dann irgendwie diese ganzen bewaffneten Milizen, wie nennt man denn das?
Amerikaner?
Ah ja, stimmt. Dass halt diese ganzen bewaffneten Milizen auflaufen sollen und dann irgendwie diesen One Million Marsch nachstellen. Was ja eigentlich dann auch ein Claim aus der Bürgerrechtsbewegung war, also der One Million March war ja eine Demonstration der schwarzen amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und jetzt rufen die dann dazu auf zum One Million Militia March. Ja, und dann laufen die dann das da ein mit ihren Südstaatenflaggen und mit ihren ganzen Gewehren, die sie tragen dürfen, wenn sie nicht verdeckt. Das ist auch absurd, dass es mittlerweile 55 oder dass es nur 55 Anzeigen gab bei der Erstürmung des Kapitols. Ja, ich meine, diese Leute haben sich gefilmt, die sind öffentlich erkennbar, aber es gibt mittlerweile trotzdem nur 55 Anklagen, unter anderem wegen des Tragens von verdeckten Waffen.
Ah, wenn du mit offenen Karten spielst, dann ist kein Problem.
Ja, dann ist es okay, aber wenn dein...
Hey Leute, ich habe doch gesagt, ich bin militanter Nazi. hab ich doch nie ein Geheimnis rausgemacht. Was ist denn euer Problem?
Ich meine, das ist ja auch das Krasse. Es sind 4 Leute bei dieser Geschichte gestorben.
Wirklich?
Ja.
Gar nicht mitbekommen.
Also da wird jetzt auch nicht großartig darüber berichtet. Eine Frau ist anscheinend auch angeschossen worden und dabei verstorben. Aber es sind eben schon Leute gestorben bei dieser Aktion.
Ach Mann. Und wir plagen uns hier rum mit Asche, der Tschetschene oder Pole ist. Es ist alles so lächerlich.
Ja, das ist tatsächlich wahr. So, ja, dann erzähl doch du mal, was da passiert ist. Also ich hab mich ja gefragt, sollte man sich davon einfach fernhalten? Muss man sich das angucken? Muss man sich in dieses Thema überhaupt reinbegeben?
Nee, muss man überhaupt nicht. Ich kann dir einfach nur kurz Eckdaten nennen. Involviert sind Kollege, Asche, Mois, PA Sports, Manuelsen, Flair, Rusi Baby, Kianusch. Die haben dann da alle eine Meinung zu, haben dann da alle was zu gesagt und im Nachhinein ist es egal. Es ist komplett egal, was da passiert. Asche sagt, oder Asche ist ins Game gekommen als das neue tschetschenische Signing von Kollega. Mois hat ihn dann gefeiert, weil er auch Tschetschene ist. Dann findet er irgendwann raus, der ist gar nicht Tschetschene. Wenn man googelt, der ist in Polen geboren. Oh mein Gott. Und der hat sich aber auf unseren Ruf hier was aufgebaut. Und ich denke, ey, der hat sich in erster Linie darauf was aufgebaut, dass er bei Kollega gesigned ist und Kollega irgendwie Scheiße rausbringen könnte und Leute würden es kaufen. So.
Naja gut, nee, Mois erzählt die Geschichte ja ein bisschen anders. Er erzählt ja die Geschichte, dass er den Asche dem Kollega vorgestellt hat.
Ach so, ja, von mir aus. Dann ist er doch schuld, ja. Dann ist er doch schuld.
Ja, und das ist ja das, was er ihm dann übel nimmt, weil er immer gedacht hat, hey, das ist ein tschetschenischer Landsmann und den muss ich unterstützen.
Also hätte er einfach aus Prinzip irgendwen gepusht, von dessen Musik er nicht mehr überzeugt ist oder was? Oder hat er den gepusht, weil es ein geiler Rapper ist?
Nein, er hat ihn auch gepusht, weil er ihn einen geilen Rapper fand, ja, und weil er auch dachte, dass, oder weil der Geschichten erzählt hat, die Mois persönlich berührt haben. Ja, dieser Asche hat eben nicht nur seinen Ruf darauf aufgebaut, dass er Tschetschene ist, sondern eben, dass er auch vor dem Krieg fliehen musste. Und er hat in zahlreichen Songs immer wieder auch solche Verweise auf seine Flucht und auf die Vertreibung und auf den Krieg gedroppt. Und das waren doch auch sehr, sehr berührende Momente.
Gut.
So wie Mois das erklärt. So, und deshalb hat Mois Asche auch immer sehr gerne gehört. Und als er gehört hat, dass Kollega einen neuen Artist sucht, hat er ihm diesen Asche empfohlen. Ja? Und das nimmt er ihm natürlich so ein bisschen übel im Nachhinein, weil er ihm auch vorwirft, dass er sich nicht ausreichend dafür bedankt hat, dass er ihm da keine Props dafür gegeben hat, dass er ihm auch nie angeboten hat, irgendwie da eine Vermittlungsgebühr zu bezahlen.
Der Arme, ey, Kacke. Jetzt muss er einfach von den Twitch-Einnahmen leben, wo ihm irgendwelche random Kids Fuffi überweisen, dafür, dass er ihren
Namen Ich glaube, das ist ihm gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig, aber er hat halt dafür überhaupt keine Props im Social-Media-Bereich bekommen. Irgendwie, es gab ein Posting, das wurde dann aber wieder gelöscht und du weißt doch, wie das ist. Ja, man nimmt, ja,
bekommt
das
doch eh aber viel zu viel Props vor. Aber was reden wir jetzt auch über Mois und Aschen gerade? Das ist so lächerlich.
Mann, aber das Verrückte ist ja, dass sich Sadiq Q noch eingemischt hat.
Sadiq.
Sadiq?
Ja, natürlich. Aber
er warf Asche vor. Pass auf, das ist jetzt mittlerweile, steht es schon auf Wikipedia, wo diese ganze Streit dann irgendwie auch schon gelandet ist und nacherzählt wird. Und da wird es dann wirklich tatsächlich ein bisschen absurd, weil er, also Sadiq, warf Asche vor, dass er ihn hintergangen, seinen Glauben verstellt, seine Mutter und Schwester Chirurgin seien und er sich Gesichtszüge machen, sowie sich selbst seine Narbe zugefügt habe, da diese laut ihm eine Zeit lang mit jedem weiteren Tag frischer wurde. Da das Ganze jetzt so ein bisschen nacherzählt wird, ist es auch relativ schlechte Erzählkunst, muss man an dieser Stelle sagen. Also, Sadiq wirft ihm vor, dass er den Glauben verstellt hat, also dass er irgendwie... Ich weiß nicht, hat er behauptet, dass er Muslim sei?
Keine Ahnung, aber offensichtlich.
Okay, aber, und die Mutter und Schwester von Asche seien Chirurginnen, Weil das spielt ja nämlich auch noch eine Rolle, dass Asche seine Nase verändert haben lasse.
Mach mir die Tschetschenen-Nase, Mama.
Genau.
Was?
Genau. So war es. So, und Asche
und Mama, machst du mir noch eine Kriegsnarbe? Aber das geht dann nie wieder weg. Ja, ja, ich weiß.
Genau, und Sadik hat dann festgestellt, dass er über Tage diese Narbe immer frischer ausgesehen habe. Mhm. Ja, dass die dann also so nachfallen. So, und jetzt wird es aber wirklich absurd, weil in seinem ersten Statement stellt er zudem noch die Theorie in den Raum, dass Asche womöglich vom Geheimdienst beauftragt wurde, um ihn und andere Rapper auszuspionieren, da er damals und vom Verfassungsschutz beobachtet wurde und mit ihm auch über private Dinge gesprochen habe und forderte Kollege auf, nun zu handeln.
Los, wirf das KGB-U-Boot. Ey, das ist so geil, Alter. Man kann ja einfach alles behaupten mittlerweile. Und man kann es auch auf Wikipedia schreiben, das ist doch egal. Komm.
Nee, hier wird die ganze Theorie und die ganze Diskussion darum dann auch noch nachgezeichnet, weil das Ganze hat er dann in einer Diskussion mit Ali Boumaye und Arafat Abou-Chaker geäußert. Beide beschwichtigten Sadik. Arafat sagte, dass es ihm letztendlich egal sei, von wem jemand herkommt oder welche Religion er hat und dieser sich am Ende nur selbst belüge, wenn er sich als etwas ausgibt, was er nicht ist. Was wiederum ein relativ vernünftiges Statement ist, also weil das ist genau das. Dass ich ein
Statement von Arafat unterschreiben würde, aber ja.
Ja, und das ist nämlich genau das Verrückte an dieser ganzen Diskussion. Über was unterhalten wir uns denn eigentlich? Da baut jemand eine Rap-Karriere darauf auf und denkt sich, oh, welche stabile Volksgruppe könnte ich denn jetzt irgendwie nehmen?
Was fehlt denn noch? Coden gibt's schon.
Ey, come on, was ist denn da los? Und was hat das in dieser scheiß Hip-Hop-Welt zu tun? Und warum stellen wir uns nicht hin und sagen wirklich, ey, du weißt, ich bin kein Verfechter der Oldschool, aber da würde ich mich wirklich freuen, wenn wir wieder zu diesem Punkt kommen würden.
Peace, love and unity.
Ja, and it ain't where you're from, it is where you're at. So, wie fresh bist du als Rapper?
Ja, und dann würden wir über weder Mois noch Kollega noch Asche reden.
Das stimmt.
Oder?
Ja.
Oder geschweige denn Sadik. Und das finde ich irgendwie so witzig, dass es dann diese, durch so Leute, die sich anscheinend den ganzen Tag irgendwie so Wedding-Haze ballern und Verschwörungstheorien gucken, dass die dann in allem gleich immer einen Geheimagenten sehen. Und ey, Alter, der Kollege hat jetzt hier irgendeinen Teenager gesigned, das ist ein Geheimagent, der spioniert uns aus. Ja, genau, Alter. Aber tatsächlich hätten wir gar nicht drüber reden müssen, wenn irgendwas anderes passiert wäre. Die Woche gefühlt ist aber wirklich nichts anderes passiert, außer...
Doch, es sind einige Sachen passiert. Master P, wer weiß noch, wer Master P ist?
Na du.
Hey, es sind so Leute aus der Vergangenheit aufgetaucht, ja, wo ich dachte, gibt's die überhaupt noch? Interessiert sich für diese Leute? Sagt dir der Name Mace noch was?
Boah, aber echt nur so von... Ich weiß, dass das so aus...
Come on, er ist Shindys Lieblingsrapper.
Ich wollte gerade sagen, das ist so aus dieser Zeit, aus der sich Shindy immer bedient, ne? So Fabulous und Mace und so Leute.
Genau, und Mace ist mittlerweile Pastor der Gathering Oasis Church.
Klingt geil.
Und das Tolle ist, also der hatte ja wirklich eine relativ stabile Karriere. Schon relativ erfolgreich, also in diesem Puff Daddy-Universum, hatte Gold- und Platin-Alben und hat sich dann aber auch schon Anfang der 2000er Jahre zurückgezogen, um sich spirituellen Zielen zu widmen. Ja. Dann ist er mittlerweile wieder ein bisschen umgefallen. Mitglieder seiner Gemeinde und seiner Kirche haben gesagt, naja, so richtig holy ist sein Lifestyle jetzt auch nicht. Dann hat er ein Comeback-Album versucht, 2014, das war... wohl relativ erfolgreich. 2019 hat er nochmal ein Album rausgebracht, das ist dann so relativ im Sande verlaufen. Und jetzt ist er aber als Pastor der Gathering Oasis Church, der Go Church, berufen worden. Und das Geile ist, es gibt ja so ein Video-Interview mit ihm und der Pastor, der vorher am Start war, der ihn so quasi einführt als sein Nachfolger,
sein Hype-Man,
der sagt dann so Sachen wie, ey, und alles, was in der Vergangenheit passiert ist, ist vergessen. Er beginnt fully fresh. Und das finde ich wirklich geil eigentlich, dass man sich so in so eine Kirche hinsetzen kann und sagen kann, hey, ich beginne jetzt einfach mal richtig von vorne.
Ja, kannst du auch abseits von der Kirche machen. Oder meinst du, dass eine Kirche das zulässt?
Ich glaube, dass eine Kirche sowas sanktioniert. Ja? Also, wenn ich jetzt hier ankomme und sage, morgen
ey, ich fange jetzt hier nochmal voll neu an. Ich werde jetzt hier richtig Kapitalist. Ich habe meine Geldphobie abgelegt. Ich bin jetzt Unternehmer. Nehmt mir diese Rolle ab. Ja? Yeah. Dann weiß ich aber ganz genau, dass die Benedikt-Brechtgen-Fraktion im Internet alte Statements von mir rauskramt und sagt, ha, da hat er sich noch hier radikal kommunistisch geäußert. Der Typ ist kein richtiger Liberaler. Ja.
Auch geil, dass der erster Widersacher wäre, finde ich nicht schlecht. Ja, da braucht er so ein Feindbit. Ja. Glaube ich nicht. Also klar, aber ist dann die Frage, wie lange du das halt aufrechterhältst, ne? Wie lange du, ob du den längeren Atem hast. Nee, ich bin jetzt aber der Venture Capitalist. Was wollt ihr machen?
Ja, aber in so einer Kirche, da setzt du dich einfach nur in so ein Wasserbecken, tauchst einmal unter, tauchst auf.
Und alle sagen, ja, nee, sagst, neuer.
I begin fully fresh.
Ah, apropos Fully Fresh, wir gratulieren natürlich an der Stelle Jule Wasabi, die ist schwanger, hast du das gesehen?
Nein.
Doch.
Habe ich nicht gesehen, aber ich wusste es tatsächlich, aber herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Kann man mal offiziell sagen, oder? Damit wir hier die Themen der Woche mit was Schönem beenden und nicht mit so...
Ja, aber ich habe noch eins, ich habe noch mehrere.
Noch? Jetzt steiger, was denn
los? Du hast alles gar nicht mitgekriegt. Es gab einen Rosenkrieg auf Twitter zwischen Iggy Azalea und ihrem Ex-Mann Playboi Carti.
Okay, sorry, aber was soll man daran mitbekommen?
Ne, dass sie sich auf Twitter darüber beschwert hat, dass Playboi Carti nicht an Weihnachten zu Hause war.
Schwein.
Ich dachte mir, so ist es eine gute Idee, sein Privatleben auf Twitter auszubreiten und seine Ehestreitigkeiten mit seinem Ex-Partner irgendwie auf.
Definitiv.
Definitiv, oder? Und dann gibt's noch eine Sache. Kennst du Ray Benzino noch?
Der Besitzer von dieser Zeit, von Source Magazine war der, oder?
Genau. Mhm. Der war Mitbegründer des Source Magazines und der hat sich schon in den 90er Jahren mit Eminem angelegt. Ne? Der hatte Eminem. Von Eminem tauchten damals dann irgendwelche Jugendtapes an, auf, wo er das N-Wort sagt. Und Ray Benzino hat sich dann so als Anwalt
der schwarzen Community,
der Black Culture irgendwie inszeniert. Und das Dumme war eigentlich, er hatte ja einen validen Punkt auf jeden Fall an dieser Stelle. Und er hätte da auf jeden Fall, also es war jetzt auch nicht falsch, irgendwie Eminem da anzugreifen. Aber es hatte immer diesen bitteren Beigeschmack, dass Ray Benzino selber Rapper sein wollte. Mhm. Und irgendwie nicht besonders erfolgreich war als Rapper. Und er immer diese Position des Magazinbesitzers mit seiner Position als verhinderter Rapper irgendwie so vermischt hat. Mhm. Und das hatte immer so einen ganz, ganz unguten Beigeschmack. Und jetzt kommt dieser Typ, wo man denkt, gibt's denn noch? Warum nervt denn der immer noch? Jetzt legt er sich mit Royce the 5'9 an und Joyner Lucas und fängt mit den
Stellvertreterkriege an.
Twitter Beefs an. Es ist unfassbar. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Dr. Dre, der im Krankenhaus war wegen einer Gehirnblutung. Ihm geht's aber mittlerweile gut. Aber was da auch noch passiert ist, es gibt ja jede Menge Leute, die dann Push-Benachrichtigungen bekommen von irgendwelchen Leuten, wenn denen irgendwas passiert oder wie auch immer. Auf jeden Fall ging diese Meldung halt rum, dass Dr. Dre im Krankenhaus ist, worauf sofort 4 Leute versucht haben, in Dr. Dres Haus einzubrechen.
Wirklich?
Ja.
Oh, ist das eiskalt, Alter. Wie kann man das? Das ist hart, Alter. Also ich bin wirklich für die Umverteilung selbst in die Hand nehmen und so weiter, aber das ist eiskalt. Zu hören, okay, der ist mit Gehirnblutung im Krankenhaus und dann, ja, da ist ja jetzt keiner zu Hause, oder? Das ist schon hart.
Richtig.
Das ist schon hart, Alter. Na gut, an der Stelle, aber 4 Leute haben es versucht, klingt ja auch, als wären die sich dann gegenseitig über den Weg gelaufen. Und so, oh nein, du auch, ey, hast du auch die Buschade? Ja, TMZ, ja, klar.
Und wahrscheinlich war der eine Kumpel dann auch noch irgendwie von der Sicherheitsfirma und gesagt, Jungs, bitte, geht nach Hause. Na, auf jeden Fall sind die anscheinend festgenommen worden, das hat nicht geklappt.
Na, das ist doch wenigstens eine schöne Geschichte. Also an der Stelle wieder Team Polizei. Wir können es nicht auf Okay, gut, aber dann lass uns jetzt bitte einen Haken hintermachen. Oder hast du noch irgendwas gefunden? Das war es doch bitte hoffentlich.
Ich habe alles gesagt,
was wir noch nachreichen können von der letzten Woche, weil wir es da nicht geschafft haben, ist, die mir jetzt schon vorkommt wie vor 3 Monaten oder so, diese Live-Session von dem WDR-Funkhaus-Orchester mit Georgia Smith und OG Kimo. Hast du die gesehen, Steiger? Back in the Days, damals.
Nein, die habe ich nicht gesehen.
Dann kann ich dir einen kleinen Classic zum Nachhören auf jeden Fall mitgeben. Blue Lights von Georgia Smith wurde mit 216 von OG Kimo kombiniert, von dem Team rund um Machiavelli ins Leben gerufen, irgendwie
zusammengefügt.
Und OG Kimo hat tatsächlich noch einen dritten Part geschrieben für diesen Song, der letztes Jahr rauskam. Also durchaus große Hörempfehlung, packen wir auf die Playlist.
Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur eine ist real.
Wer rappt denn sowas?
Okay, pass auf. Ich habe einmal zwei eigene Lines, aber ich habe auch zwei zugeschickte Lines. Und die zwei zugeschickten Lines sind nach dem Drei-Lines-sind-im-Spiel-Prinzip geschrieben. Und du wirst nicht fassen, ich habe sie tatsächlich zeitgleich zur letzten Sendung bekommen. Also es kann nicht sein, dass der den Stream mitgeguckt hat. Aber hör mal selbst, ja, die erste Line, da kennst du die Lösung schon. Trotzdem witzig. Wir scheißen auf Gesetze in der Diktatur von Merkel und für etwas Nervenkitzel fickt ihr Missgeburten Ferkel. Alpagan. Oder Reichtum wie Bill Gates wird euch alle unterdrücken. Für etwas Nervenkitzel luscht ihr Junkies unter Brücken, Kollege. Oder ich bin Querdenker, der auch euch Penner nicht mag und für ein wenig Nervenkitzel bummst du Männer im Park. Bushido. Steiger, wie krass geht's eigentlich, dass diese Line von 2007 zwei Leute in der gleichen Woche raussuchen? Also die Dampfmaschine, weißt du, die Dampfmaschine ist das hier gerade.
Ja, oder sind die Algorithmen, die einen dann irgendwie steuern? Das war halt irgendwie so, ha, Querdenker.
Das ist ja,
die so gut programmiert. Das ist krass. Die so gut programmiert sind, dass du manchmal den Eindruck hast, dein Handy hört dich ab.
Querdenker, das läuft gerade ganz gut. Zeig dir mal den alten Bushido-Song. Vielleicht könnte das jetzt ein Hit werden. So.
Auf jeden Fall.
Dann noch eine Prediction-Line. Sie infizierten sich durch Händeschütteln und enges Umarmen. Zombie-Horden überrannten uns alle und kannten keiner Barm. Prinz Pandemie Porno. Oder sie infizierten sich durch Händeschütteln und enges Umarmen, wurden alle glücklich und erleuchtet, den Engen so nah. FR. Oder sie infizierten sich durch Händeschütteln und enges Umarmen. Ich überlebte nicht durch Impfstoffe, sondern weil ich Menschen nicht mag. Moloch Dilemma.
Oh geil, die ist aber gut. Wow, also die Moloch Dilemma Line, die ist wirklich gut. Ich kenne mich in seinem. Hat er in letzter Zeit Songs rausgebracht? Also, weil das ist ja eigentlich weniger Prediction, sondern das ist ja eigentlich eher so Zeitanalyse, ja, oder? Ja, dann gehe ich jetzt mal trotzdem.
Steiger, Moloch Dilemma war doch deine erste Intuition, das ist richtig. Ich kann dich jetzt
wirklich?
Offene, ich kann dich jetzt nicht ins offene Messer laufen lassen, nachdem du eigentlich schon gesagt hast, ja, oder? Es könnte schon, ja, Moloch Dilemma. Ist richtig, ja.
Ich wäre jetzt am Schluss fast eigentlich mit Prinz Pi gegangen. Allerdings Hände schütteln und umarmen ist dann doch zu spezifisch. Ja gut, also Moloch Dilemma. Ja?
Dann habe ich auch noch eine Information aus diesem Geschäftszweig-Video rausgezogen. Und zwar ist hier ein Zitat. McDonald's, I'm loving it. Also der McDonald's-Jingle seit... Wie vielen Jahren? 12? 15?
Ja. Yeah.
Wer hat ihn getextet? Lil Wayne, Pusha T oder DMX?
Nicht wahr, wirklich?
Aha. Lil Wayne übrigens, den mein Handy als LOL Wayne korrigiert hat.
DMX?
Es war Pusha T tatsächlich, Steiger.
Nicht wahr.
In einer Session mit Justin Timberlake und Pharrell.
Und die haben den ersten... McDonald's Werbeclip mit der Hook.
Ja, gemacht? die haben diese kurzen Jingle gemacht, ja.
Ja, es gab ja dann irgendwann mal so eine größere mittelschwerer Skandal, als dann so ein deutscher Rapper hier gerappt hat.
Für McDonald's. Wer hat das gemacht?
Ja. Drake Q.
Okay, aber wann denn bitte? Von Anti-Helden oder was?
Genau.
Ja gut, jetzt erzählen wir hier den Kindern vom Krieg.
Drake Q, und damals war das dann so ein richtig mittelschwerer Skandal, wie ein Underground-Rapper sich so hergeben kann und das machen könnte. Also das musst du dir vorstellen, dass das innerhalb der deutschen Hip-Hop-Szene tatsächlich irgendwann mal eine Diskussion war.
Ja.
Mittlerweile wäre ja die Diskussion, was? Nur eine Million? So, der hat sich aber billig verkauft.
Mittlerweile wäre die Diskussion, der hat es nicht gemacht, was für ein Idiot.
Ja, und aber wirklich, war
der bekommen? Okay, na gut.
Nee, aber Drake musste sich damals dann richtig hardcore dafür rechtfertigen, dass er das mit McDonald's gemacht hat.
Na, Juti, Alter. Als hiphop.de noch nicht monetarisiert war, in diesen Zeiten war das. Mach du mal ein paar. Ich habe am Schluss noch einen Abschluss. Ein letztes Zitat habe ich noch für den Schluss mir aufgehoben für dich. Als kleiner Hoffnungsschimmer. Ja, so viel sei schon gesagt. Aber sag du erst mal.
So, ich habe noch eins, was mit einer Meldung zu tun haben könnte. Und als ich viele Dinge noch einmal neu lernen musste, war das eine der Sachen, bei denen ich mir dachte, naja, wenn es sich reimt, dann sag's halt. War das Eminem? War das Kool Savas? War das Snoop Dogg? Oder Casey Rebel? Oder Lil Wayne?
Er ist Lil Wayne. Das ist natürlich lustig, dass du jetzt Casey Rebel reingenommen hast. Aber ich glaube, es war Eminem.
Und aus welchem Grund?
Weil er Ray Benzino auf Clam Casino, Clams Casino, Chevrolino. Ich weiß nicht, einfach so.
Nein, und zwar, es ist wirklich eine witzige Story. Es ist irgendwie relativ neulich erst geleakt worden, dass er so eine Zeile gegen Rihanna gerappt hat. Also im Jahr 2007, 2008 hat er die anscheinend gerappt. Und die ist dann jetzt im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr erst geleakt worden. Und da hat er sich anscheinend auf die Seite von Chris Brown geschlagen und hat dann gegen Rihanna geschossen. Und er hat es dann neulich in so einem Interview erklärt, naja, das stammte aus einer Zeit, als ich das Rappen neu lernen musste. Da hatte ich so drogeninduzierte Gedächtnisausfälle, ja, dass ich halt alles gereimt habe, was sich reimt. Und da musste ich irgendwie Rappen neu lernen. Und ehrlich gesagt, diesen Part, ich wusste überhaupt nicht, dass ich diesen Part gerappt habe. Und als dieser Leak rauskam, war ich selber überrascht. What the fuck? Das habe ich gerappt? Das habe ich gesagt? Selbst die Aussprache kam mir irgendwie komisch vor. Ey, aber wie geil ist das eigentlich?
Hat er mit diesem Pakistani-Slang gerappt damals? Oder hat er das damals schon nach dem Pakistani-Slang wieder neu gelernt? Oder wann war dieser?
Keine Ahnung. Ich muss sagen, dass ich seit 2007 wahrscheinlich nicht mehr Eminem gehört habe oder seit 2001 keine Eminem-Sachen mehr gehört habe. Auf jeden Fall, aber das ist ja eigentlich fast schon so ein bisschen wie wenn man als Reborn Christ irgendwie aus der Badewanne steigt und sagt, hey, das war in meiner Drogenzeit, ich wusste überhaupt nicht, was ich da tue. Ich habe überhaupt keine Kontrolle gehabt über meine Gedanken. Ich weiß überhaupt nicht, dass ich das gerappt habe. Was, das habe ich gerappt? Ich meine, ehrlich gesagt geht es mir auch manchmal so, dass ich Aufnahmen von mir höre und sage, hä, das habe ich gesagt? Nee,
ich check das schon, aber
das war aber schlau.
Bei Eminem halt noch viel lustiger irgendwie, weil er immer so, weil er so super viele Gewaltfantasien aushebt. Ich habe letzte Woche ein Video gesehen, weil ich viel Lana Del Rey gehört habe. Dann wurde mir so ein Video angezeigt, Celebrities talking about Lana Del Rey. Und dann, die meisten davon sind dann irgendwelche Interviews, wo die dann bei Ellen DeGeneres sitzen und sagen, ey, ich bin wirklich der größte Lana Del Rey Fan, Mann. Und dann steht irgendwie Kelly Clarkson auf der Bühne und sagt, ey, Lana Del Rey macht für mich die coolste Musik der Welt. Und dann sagt Adele irgendwann, ey, ich bin so starstruck, wenn ich Lana Del Rey sehe. Und dann ist irgend so ein Cypher-Ausschnitt von Eminem random dazwischen geschnitten, wie er sagt, hit Lana Del Rey, hard in the face, we're punching the race. Und ich so, was hat das hier zu tun, hier zu suchen gerade, Alter? Naja. Also ja, nee, interessant, dass Eminem, aber das finde ich den interessantesten Fakt daran, dass Eminem irgendwann neu rappen lernen musste, weil ich war so auf Drogen. Ich habe irgendwann einfach nur noch alles gereimt. Oh, hups, da hat sich auf einmal Chris Brown, ich schlag nochmal mit drauf, gereimt. Ja, doof gelaufen.
Gut, aber hat er sich wirklich sein gesamtes Gehirn kaputt gebrannt mit MDMA oder was?
Ich glaube, der war so viel auf so Prescription Drugs, oder? Und kann ich mir auch vorstellen, Alter, wenn du die Musik machst, die ihr macht und wenn du damit dann super erfolgreich wirst und irgendwie dann so riesig bist, dass auch so ne, die weiße Community auf einmal Hip-Hop akzeptiert und so, das ist ja schon ein total abstruser Lebensweg, den er...
Ja, aber trotzdem, es ist ja irgendwie ein bisschen verrückt. Normalerweise ist doch dann so, mit zunehmendem Reichtum kannst du dir einfach immer bessere Drogen kaufen, oder? Warum kaufst du dir... Also sowas ist doch eher ein Symptom von Klebstoffschnüfflern, die sich da ihr gesamtes Gehirn durchgebrannt haben.
Ich weiß es nicht. Ich find's trotzdem eine super News. Und gut, dass du die nicht in den News erzählt hast, sondern im Zitat erraten.
So, und dann habe ich noch eins. Amerikanische Krieger haben Faschismus und Unterdrückung in Übersee nicht besiegt, nur um zuzusehen, wie unsere Freiheiten hier zu Hause von gewalttätigen Mobs mit Füßen getreten werden. Um alle Amerikaner willen müssen wir die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten und den amerikanischen Traum für jedes Kind in unserem Land verteidigen.
Wo haben sie Kriege verhindert? Kannst du das nochmal sagen?
In Übersee haben sie die Faschisten und die Unterdrückung besiegt.
Ah, auf jeden, sowas. Danke nochmal.
Dwight D. Eisenhower über die Bürgerrechtsproteste in Atlanta in den 50er Jahren. Donald D. Trump über die Black Lives Matter Proteste. Oder Nancy Pelosi, demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, über die Erstürmung des Kapitols.
Oh, also wir sind die geilen Leute, die Rassismus besiegt, Faschismus in Übersee besiegt haben, könnte vielleicht ein Trump-Zitat sein.
Drei Lines sind im Spiel. 1, 2 oder 3. Du musst dich entscheiden.
Ich sag Trump.
Drei Felder sind frei.
Ich sag Trump.
Das war richtig.
Ach Gott, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Wirklich, ja. Das hat er dann im...
Ja, im letzten Sommer gesagt. Gott. Natürlich über die Black Lives Matter-Proteste. Tja, so wird mit zweierlei Maß gemessen.
Oh Mann,
das
Alter.
Das ist so.
Na gut, Rechtsstaatlichkeit. Ich habe noch ein letztes zum Abschluss, weil es vielleicht für dich einen, wie gesagt, kleinen Hoffnungsschimmer birgt. Sie gucken mich viel zu verrückt an. Ich fühle mich langsam wie ein Kommunist. Sagt dir das Travis Scott, Young Thug oder 50 Cent?
Nein, wirklich wahr? Travis Scott.
Ja, richtig, komplett richtig.
Juhu!
Looking at me way too crazy, got me feeling communist. Und dann wird auf Genius darüber gestritten, weil als ich das gestern gehört habe, war ich so, ah krass, okay, das könnte man so verstehen wie, okay, ey, die gucken mich so dumm an, sehe ich aus wie ein Kommunist oder so. Oder die können das halt sehen, die verurteilen mich hier komplett sinnlos, ich fühle mich richtig wie ein Kommunist. So, und dann ist in den Genius Annotations auch genau diese Diskussion losgetreten worden. Und ein Typ schreibt da, und der hat den Top-Kommentar, der hat geschrieben, nein, nein, er sagt später auf dem Song auch noch, I might as well fuck up some shit. So, und das ist so, das ist sehr leninistisch von ihm. Also wer weiß, Steiger, vielleicht Travis Scott, der neue rote Stern am Himmel für dich.
Ja, also in Amerika gibt es auf jeden Fall eine Hinwendung zum Democratic Socialism. Durchaus unter jungen progressiven Leuten.
Gut, dann wollen wir doch diesen Travis Scott Song vom Album Rodeo mit The Weeknd, Pray for Love, auch auf die Liste packen. Auf die,
ja, sehr schön.
Auf die wundersame Playlist. Und dann gehen wir zum Gedanken der Woche, weil da habe ich etwas
gelesen. Ach so,
Was hast du noch?
Ja, eine Meldung hätte ich tatsächlich auch noch. Nicki Minaj ist nämlich verklagt worden wegen ihrem Song Rich Sex.
Mach das mal gleich im Gedanken der Woche, okay?
Ja.
Wie schmeckt
du? Basisdemokratisch.
Basisdemokratisch.
Der Gedanke der Woche.
Steiger, und zwar habe ich auf Twitter gelesen, und zwar auch irgendein, ich glaube sogar dieser Frederik Brechtenberg, wen hast du davon genannt? Irgendein
ja, wie auch im Brechtken heißt er, glaube ich. Ja. So ein Freund von Andreas Lindner.
Entweder er oder irgendjemand, der das gleiche Profil hat wie er, hat jedenfalls geschrieben, Kapitalismus, alle bekommen die Chance auf die Schlossallee. Sozialismus, alle wohnen in der Badstraße.
Ja, die Leute, die in der Schlossallee geboren wurden, sind prädestiniert, die auch zu verhalten, glaube ich. Und die Badstraße dazu, wo du dann Miete bezahlen musst. Also.
Das ist hier der Konter-Tweet an der Stelle.
Naja, der Konter-Tweet, den ich auf Benedikt Brechtgen letzte Woche gemacht habe, der auch relativ erfolgreich dann war, er schreibt, niemand braucht die AfD. Ich habe es retweetet und habe geschrieben, wenn man dich hat. Und da meldete sich dann seine Bubble natürlich wirklich mit Ausgrabungen aus meiner Vergangenheit und dann so drunter geschrieben, Steiger ist doch dieser Neo-Stalinist, der es in der Hip-Hop-Szene nicht geschafft hat und so. Es war ein bisschen am
Anfang. Das ist natürlich dann der ultimative Gnadenstoß der Liberalen. So, ja, der hat es nicht geschafft damals.
Das sind auf jeden Fall die Bubbles, in die man gerne reinsticht. Ja. Ja, mit so einem Säbel aus dem 17. Jahrhundert.
Vor allem mit wenn man dich hat, 4 Wörtern einfach. 2 gepiekst.
Ja, Das war ganz gut.
Finde ich gut. So Low-Investment-Kriege, die du da führst.
Ja.
Und was willst du mir noch mit Nicki Minaj erzählen?
Also Nicki Minaj ist verklagt worden von irgendeinem Rapper aus der Bronx, der behauptet hat, dass ihr Song Rich Sex komplett von ihm geschrieben wurde und er nie Credits bekommen hat dafür. Und ich setze jetzt Rich Sex tatsächlich auf die Playlist diese Woche, weil
in sein
ich
Gesicht einfach, in sein armes,
geripptes Gesicht. So absurd finde, weil es die ganze Zeit darum geht, dass Reichsein einfach geiler ist als Sex haben.
Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns.
So, mein Freund, ich habe noch einen Brief bekommen von Ali Alam.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na bitte, dann mute uns den mal zu.
Hey, also, ich habe einen Brief bekommen von Ali Alam und zwar mit einem richtigen Geschenk. Also das ist ein physischer Brief, den ich bekommen habe. Das ist keine E-Mail gewesen, sondern er hat wirklich Sachen ausgedruckt. Ja. Und du darfst ja jetzt aussuchen, soll ich in dieser Woche erstmal den Brief vorlesen oder soll ich das Gedicht vorlesen? Er hat nämlich einen Brief und ein Gedicht geschrieben. Das Gedicht ist nach einer wahren Geschichte. Und der Brief beschäftigt sich dann allerdings eher mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf unser aller Leben. Davon haben wir aber wahrscheinlich jetzt auch gerade genug.
Nee, bitte das Gedicht.
Neulich bei Penny. Mein Bruder und ich wollen bei Penny nur was Kleines kaufen. Kein Stress, nichts Dolles, auch nichts zum Saufen. Wir voll gechillt und schlendern so da, kommt Oma vorbei, streichelt mein lockiges Haar. Ist öfter schon passiert, hab manchmal sogar Cash dafür kassiert. Oma ruft, oh mein lieber Ali, könntest du meine Cremedose aufmachen? Und ich so, Frau Meier, meine Liebe, na klar. Und wir fingen an zu lachen. Etwa so, ha 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 ha. Aus dem Nichts kommt ein großer Mann aus Richtung Kasse. Ich gehöre hier zur Herrenrasse. Belästigen Sie diese beiden Kanacken, ich zerdrück die wie Kakerlaken. Gerade will die Oma sprechen, da schlägt er plötzlich zornentbrannt aus dem Nix mich mit der flachen Karatehand. Bevor er den Satz beenden kann, knallt in meine Fresse seine Elle. Das überschreitet meine Spaßmodus-Schwelle. Ich gucke meinen Bruder an, voller Schmerz, nach dem Motto, den kennst du bestimmt, ein Scherz. Als die Oma vor lauter Schreck schrie, ein Herzinfarkt, bitte helfen Sie. Die Schokoladenabteilung und ihre Gänge werden zu eng für das Kampfgedränge. Seine Blicke und der Gedanke sind die gleichen wie meine. Ernstmodus oder Spaßmodus, dachten wir beide. Aus dem Nix, wie ein verrückter Bruce Lee, ein Roundhouse-Kick mit seinem Springerstiefel, aber wie? Ich sah sogar seinen Zeh, ich war negativ beeindruckt, aber meine Nase tat weh. Uns wurde der sinnlose Kampf zuwider, wir schlugen ihn zu zweit aus Notwehr nieder. Er am Boden und von Blut gerötet, wir schon am Denken, wir haben ihn getötet. Er stand auf und als wäre nichts gewesen, ging er raus. Am Parkplatz dann, sehr wundersam, als seine Ehefrau mit dem Familienwagen kam. Im Auto die Kinder, Hunde und Frau sitzen dort und fahren, als wäre nichts passiert, einfach fort. Die Polizei kommt, sofort sind wir die Verdächtigen. Ist doch klar, zwei Alis Oma mit Herzinfarkt auf dem Boden liegen, unreiner Reim. Was habt ihr Molukken wieder angestellt? Raubt eine alte Oma aus wegen Geld. Wie erklärt man das einem Polizisten? Kein Witz. Es wäre einfacher, ihn jetzt einfach zu fisten. Im Supermarkt keiner mehr, um die Situation zu erklären. Wir waren doch die Opfer, wollten uns doch nur wehren. Die Oma musste ins Krankenhaus, mein Bruder und ich ins Revier. Meine Unschuld nie bewiesen und nun stehe ich hier. Ende. Ali Alam, eine wahre Geschichte. Ratet mal, welchen Beruf der Kerl hatte. Er löst es nicht auf, aber was ist das für eine absurde Geschichte, Alter?
Es ist halt komplett... Es ist so ein Potpourri, weil einerseits ist das eine total schlimme Geschichte, andererseits ist halt, ich kenne ja Ali und mit seiner Wortwahl und ich kann mir nicht vorstellen, wie er es geschrieben hat und wie er das vorlesen würde, ist halt einfach nur urkomisch und er hat irgendwie aus so einer schlimmen Begebenheit sowas Witziges gemacht, auch so ja. Spaßmodus, da traf ich die Karatehand und so.
Aber wer war jetzt dieser Typ, der zuerst gekommen ist? War das der Ladendetektiv oder war der dann oder war das der gleiche, der dann ihn auch einen Wormhouse-Kick gegeben hat?
Der war da einfach einkaufen und hat mitbekommen, dass da zwei Alis mit einer Oma reden und was denn da los? Und der dachte, vielleicht kann ich da
Wie? Und dann hat er ihn zuerst mit der Karatehand geschlagen, dann wusste aber alle immer noch nicht, ob es irgendwie jetzt hier Spaß-Ernst-Modus ist.
Nein,
und plötzlich kam dann noch der Roundhouse-Kick.
Du hast doch selber gelesen, hast du nicht zugehört. Er hat erst die Karatehand kassiert, dann hat die Oma davon so einen Schreck bekommen, dass sie einen Herzinfarkt bekommt.
Ja, ja.
Und dann gucken die sich beide an und denken, ey, helfen wir jetzt der Oma, und dann gibt er ihm Roundhouse-Kick. Und dann haben die ihn niedergeknüppelt. Und dann ist er weggegangen. Und weil er draußen mit seiner Frau im Wagen, weil die gewartet hat draußen im Wagen, denke ich mal, er war nur schnell was einkaufen.
Ach so, und er hat mit seinem Bruder ihn runterge... Ja. Ah, okay.
Ja, danke, Ali, für dieses Gedicht und für...
Auf jeden Fall.
Das Teilen dieser Geschichte. In der neuen Rubrik Gedichte an uns. Ey, soll das eine neue Rubrik werden? Gedichte an uns, Steiger? Ich spüre da ein Aufkeimen neuer Kreativität.
Man hat so schöne Sachen hier mitgeschickt.
Ja, mit Paketen, Bilder, lass dich nicht lumpen.
Bilder von Karl Marx mit einer Balenciaga Cap und einer Rolex am Rand. Young K. Marx.
Na gut, Steiger, willst du noch einen Song auf die Liste packen? Viele Castro-Album haben wir schon geschickt bekommen, aber das kommt erst am 21. raus, deswegen macht es jetzt relativ wenig Sinn, das aufzupacken.
Hier, von Audiolith habe ich was zugeschickt bekommen. Ich habe eine kleine Schwäche für so Ska-Musik. Habe ich dir das mal erzählt?
Nee, aber also
ich passt war früher tatsächlich, ich war früher tatsächlich auch sehr, 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 sehr großer Ska-Fan. Ja, weil ich mochte diesen Tanz auch so gerne. Also wenn man so aufrecht tanzt und dann so Boxbewegungen nach vorne ausführt, das hat mir immer ganz gut gefallen. Und dann konnte man immer so, also so Specials und diese ganze England-Ska-Geschichte. Und da gibt es einen neuen Track auf einem Audio-Lead-Sampler von Los Fastidios Solidary Ska, heißt der Song. Und den würde ich an dieser Stelle gerne spielen.
Na gut. Packen wir auf die wundersame Playlist.
Kannst du Steiger fragen?
Steiger, meine Frage an dich. Wenn du dir eine Person, ja, dead or alive, aussuchen könntest, mit der du in den Ring trittst, für ein Celebrity Deathmatch, wer wäre das?
Die große Frage ist ja immer, das muss ja schon auch einen gewissen Wert haben und das muss ja auch mit einer gewissen Prüfung einhergehen. Also so ganz einfach. Kollege, ehrlich gesagt, auch noch, hat es auch noch verdient, irgendwie ein bisschen auf die Fresse zu bekommen.
Okay, aber das soll dann schon was sein, was erstmal aussieht wie Kampf auf Augenhöhe. Also du hättest jetzt keinen Bock, irgendwie Christian Lindner einfach grundlos blutig zu treten.
Nein, natürlich nicht. Das ist ja halt totaler Quatsch.
Na, das ist doch eine schöne Kämpferphilosophie auf jeden Fall.
Also ich meine, es muss ja schon auch etwas sein, was einen so ein bisschen herausfordert. Mhm. Also finde ich.
Ey, es kann ja auch, die Herausforderung kann ja auch Selbstbeherrschung sein, irgendwann aufzuhören, weißt du, und nicht... Na, jetzt wird es ein bisschen morbide.
Na gut, also es gab ja diese Celebrity-Matches, die Stefan Raab damals irgendwie so veranstaltet hat. Und das sieht halt auch einfach nicht so richtig gut aus, wenn Leute nicht kämpfen können. Mhm. Ja? Also wenn die sich so ganz, ganz komisch bewegen. Und da habe ich mal einen Film gesehen von Terence Hill. Und der hat damals diese Moves gemacht. Und die mache ich jetzt irgendwie so nach. Dann siehst du, dann kommen irgendwie so zwei, drei Hände durch und dann drehen die sich so weg und so. Das ist ja nicht, das möchtest du ja nicht sehen. Also ich glaube, das möchte man einfach überhaupt nicht sich angucken. Ja, insofern müsste es natürlich dann schon auch ein einigermaßen realistisches Setting sein, aber hey, diese wirklichen Kämpfe im Ring, die finden ja dann auch meistens nicht statt. Also so daran hat ja überhaupt keiner wirklich Interesse. Also irgendwie, ich sehe das ja tatsächlich aus einer sportlichen Perspektive und finde es einfach nur interessant, in den Ring zu gehen, sich selber diese Herausforderung zu stellen. Es ist ja auch tatsächlich mehr ein Kampf mit sich selber. Weil ich denke zum Beispiel, also wenn ich jetzt an meine Turniere denke, dass besiegt sich ja immer, da besiegt man sich ja immer selber, wenn man verliert, weil der andere jetzt technisch, körperlich, von der Stärke her wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau trainiert wie man selber. Deshalb ist man eingeteilt in Gewichtsklassen, deshalb ist man eingeteilt in Gürtelklassen und so weiter und so fort. Ja. Und dann ist es ja wirklich so die eigene Nervosität, die einen dann übermannt, oder die eigene Unfähigkeit zu atmen, sich zu entspannen oder auf Tricks zu reagieren, weil man sich selber blockiert. Und das ist ja auch das Interessante, warum kämpft man überhaupt? Also warum macht man Wettkämpfe? Warum stehen Leute darauf, Wettkämpfe zu machen? Ich glaube, das hat natürlich auch ein bisschen was mit der eigenen Konstitution zu tun. Es gibt Leute, die mögen überhaupt keine Wettkämpfe, die machen das einfach auch nicht, die haben da keinen Spaß daran. Aber für mich sind so Herausforderungen halt irgendwie immer interessant und vor allem halt natürlich auch das Gefühl danach, irgendwie so, hey, ich hab mich der Herausforderung gestellt.
Ja, schon. Klar, wenn du sowas nicht annimmst, dann wirst du halt nicht, dann wächst du halt nicht. Ne?
Und insofern wäre halt so ein Christian Lindner, das ist ja, also, das ist ja dann keine Herausforderung.
Nee, es ist ja trotzdem was viele Leute sehen wollen, wie jemand, den sie nicht mögen, vermöbelt wird. Egal, ist auch egal, Steiger. Ich möchte das überhaupt nicht befürworten. Finde das gut, finde deine Auswahl rechtfertigt.
Kannst du Mauli fragen?
Mauli, wie viele Flair-Interviews sind im letzten Jahr erschienen?
Boah, wenn ich jetzt über den Daumen peilen müsste, würde ich sagen, 7.
Ah, da bist du wirklich sehr, sehr konservativ in deiner Schätzung.
Wieso? Wie viele waren es?
Es waren 11.
Wow. Ah ja, gut, dann irgendwelche Marvin Californias und bei Ali und hier und da, ja, das kommt schon hin, wahrscheinlich.
Ey, und ich habe eins dazu beigetragen, übrigens.
Bunkertalk, stimmt, natürlich.
Ein relativ langes, aber es ist eigentlich schon relativ geil, dass da jeden Monat fast im Durchschnitt ein Flair-Interview kommt. Und ich meine, es gibt ja jetzt schon 2 in diesem Jahr. Oder? Achso, das eine war noch im letzten Jahr, oder? Dieses Roos-Interview war noch im letzten Jahr und das TV-Straßensound war dann das erste in diesem Jahr.
Wahrscheinlich, ja.
Und das Verrückte ist, diese Dinger sind unfassbar lang und die haben trotz allem jedes Mal irgendwie konstant viele.
Ja, und das ist ja auch jedes Mal, also klar gibt es dann immer kleine tagesaktuelle Sachen, die mit reingenommen werden, aber das Grundding ist ja immer das Gleiche. Lass Flair einfach reden und er wird immer dabei landen, dass irgendwie in den 90ern irgendwie die Schwarzen immer in die Clubs gekommen sind und die Mädchen mitgenommen haben und dass man das Opfer war als der Deutsche und dass man aber Plan haben muss, von was man rappt, aber man muss nicht gemacht haben. So, das ist ja, dreht sich ja im Kreis alles, ne? Aber vielleicht 2021... das Jahr der Spiritualität, Flair mit seinem Album Widder, Aszendent Waage, wird da vielleicht vorangehen als Speerspitze dieser Bewegung. Man weiß es nicht.
Wenn dann endlich das Zeitalter des Wassermanns eintritt. Das war übrigens die große These nach der Rockoper Hair, dass wir jetzt ins spirituelle Zeitalter des Wassermanns eintreten und dass Wassermann sehr, sehr friedlich sei. Und nach diesem aufregenden 2 Jahrtausenden des Zeitalters der Fische, in dem es viel Unruhe gibt, wir jetzt endlich im Zeitalter des Wassermanns angekommen sind. Bislang kann ich das noch nicht richtig fühlen.
Das dauert auch, Steiger. Sowas sickert ja ganz langsam ein. Wir reden hier von Jahrtausenden. Da sind Monate sind doch überhaupt nicht existent.
Sagt Mauli, der Schamane.
Genau. Und jetzt Fellmützen runter und ab an die frische Luft, Leute. An alle, die Hoodies bestellt haben, können wir sagen, es wird sich um 1-2 Wochen noch verzögern, ehe die bei euch ankommen, da tatsächlich in der Fabrik was ausgebrochen ist. Steiger, sag es.
Der Coronavirus,
na klar. Deswegen, das ist tatsächlich auch dieser Stützpunkt von betroffen, wo wir das herstellen lassen. Aber wie gesagt, etwas Geduld und dann kommen sie bei euch ganz unverhofft aus dem Nichts an, wenn ihr schon gar nicht mehr auf dem Schirm habt, dass ihr jemals darauf gewartet habt. Naja, Leute, bleibt dran. Wir hoffen, wir stehen diesen Lockdown gemeinsam mit euch durch und können uns dann bald wieder sehen. Vielleicht ja schon bald, Steiger. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche einfach. Pass auf dich auf. Du kannst wieder schmecken, oder? Kannst du wieder schmecken und riechen?
Ich kann auch wieder schmecken. Das war nach drei oder vier Tagen war das dann auch.
Ach so.
Hat sich das so langsam nach und nach zurückgebildet.
Ja, das ist doch großartig.
Dieser Geschmacksverlust. Nee, wir sind jetzt eigentlich einigermaßen durch. Wir dürfen wieder raus. Also ich zumindest darf auf jeden Fall jetzt gerade wieder raus. Und umarme wahllos Leute auf der Straße und sag, keine Angst, ich bin durch.
Ja, mega. Dann viel Spaß dabei, Steiger. Einen Song könnte ich noch auf die Playlist packen, und zwar Justin Bieber mit Anyone, der gerade neu rausgebracht und hat mich gecatcht, Alter. Und wenn du jetzt hier irgendwelche Ska-Songs raufpackst, wer bin ich, dass ich Justin Bieber nicht raufpacke? So nämlich.
Fühl dich frei. Wir sind frei. In unserer Sendung dürfen wir machen, was wir wollen. Wir haben überhaupt keine Restriktionen.
So sieht's aus.
Das gehört alles uns. Hey, danke schön für diese wunderschöne, wundersame Rap-Woche an dieser Stelle, Mauli.
Bis nächste Woche, Steiger. Ich glaube, ich lade mir auch Instagram wieder runter, damit ich ein bisschen Bescheid weiß nächste Woche, damit ich komplett das Weltgeschehen aufarbeiten muss.
Bueno!